Vielen Dank, Inge, für die gute Vorbereitung. Das war sehr eindrücklich. Ich glaube, es passt auch zu meiner Predigt, zumindest was die Offenheit anbelangt der Ergebnisse. Und danke auch für dieses Gebetslied. Dem schließe ich mich von Herzen an, weil ich bin davon überzeugt, dass bei jeder Predigt Gott dieses Wunder tun muss, dass er unsere armseligen Worte nimmt, so wie die 5 Brote und die 2 Fische, und dann dieses Wunder schenkt, dass aus diesem Wenigen viele satt werden können. Naja, und das wünsche ich mir natürlich auch für heute Morgen. Könnt ihr mich alle gut verstehen? Nein. Ich fange trotzdem mal an, und zwar mit einer Anekdote über Bismarck. Also Otto von, deutscher Kanzler von 1871 bis 1890. Während eines Tischgesprächs mit der sehr von sich überzeugten Frau eines ausländischen Gesandten fragte diese: Wie kommt es eigentlich, Exzellenz, dass es in der deutschen Sprache so oft verschiedene Ausdrücke gibt für ein und dieselbe Bedeutung? Also zum Beispiel senden oder schicken oder sicher und gewiss. Bismarck überlegte nicht lange und antwortete: Gnädigste, wenn jetzt hier eine Feuersbrunst ausbrechen würde, dann wäre es meine Pflicht, Sie an einen sicheren Ort zu bringen, aber nicht an einen gewissen. Und nebenbei bemerkt, Ihr Gatte ist ein Gesandter, aber kein Geschickter. Da hat der olle Bismarck seiner Gesprächspartnerin elegant und intelligent den Kopf gewaschen, hat ihr mal so ganz lässig klar gemacht, dass sie die deutsche Sprache nicht wirklich versteht, und mal eben nebenbei noch charmant erklärt, was er von ihrem Gatten hält. Darf ich als Christ so eine coole Kopfwäsche feiern? Vor einigen Monaten wurde in einer Gastpredigt gestreift, dass Jesus beim letzten Abendmahl seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und dann wurde folgende These formuliert: Jesus wäscht uns zuerst die Füße und nicht den Kopf. Wirklich? Die Fußwaschung an sich war doch auch schon eine Kopfwäsche, oder? Die Bibelstelle dazu findet ihr auf dem Arbeitsblatt neben anderen, die meines Erachtens nach Jesus als Kopfwäscher zeigen. Da könnt ihr euch dann selbst ein Bild machen. Aber der Text der Lesung zeigt natürlich ganz deutlich, dass Jesus tatsächlich auf jede Form von Kopfwäsche manchmal verzichtet hat. Bei der Frau, die plötzlich in dieses Abendessen platzte, war das ganz sicher so. Die anderen Teilnehmer dieses Essens hätten ihr sicherlich gerne den Kopf gewaschen. Schließlich war sie eine stadtbekannte Sünderin. Ihr Auftauchen war ein Affront und störte die bürgerliche Wohlzufriedenheit. Und das Bild, das sie kniend vor Jesus abgab, hat sicherlich verstörend gewirkt. Sie hat seine Füße abgeknutscht, oder? Das sah doch so aus, als hätte sich eine Hure ihm quasi an den Hals geworfen. Wie großartig, dass es Jesus völlig egal ist, ob da etwas vielleicht unmoralisch wirken könnte. Er sieht tiefer in das aufrichtig verzweifelte und reuige Herz dieser Frau und lässt die anderen denken, was sie wollen. Er spricht ihr ohne Moralpredigten Vergebung zu und segnet sie mit dem Frieden Gottes. Ist es vorstellbar, dass wir in eine ähnliche Situation kommen? Werden uns jemals weibliche oder männliche Prostituierte weinend zu Füßen liegen oder wenigstens um den Hals fallen? Wohl eher nicht. Aber was ist, wenn der als Nazi verschriene Nachbar plötzlich unsere Nähe sucht? Die von allen gemiedene und gemobbte Mitschülerin? Der Kollege, der ständig ätzend Tratsch und schlechte Stimmung verbreitet? Oder so jemand wie Else Kling? Gibt es hier noch jemand, der früher die Lindenstraße ab und zu geguckt hat? Oh, tatsächlich, ja, das freut mich. Dann sind Stefan und ich damit nicht so alleine. Else Kling war eine ganz üble Klatschtante, eine der meistgehassten Figuren der Serie. Haben wir bei solchen Menschen die Gesinnung Jesu und lassen ihre Nähe vorbehaltlos zu? Es ist relativ einfach, netten Menschen die Füße zu waschen, also sie anzunehmen, mit ihnen Umgang zu haben, sie zu segnen. Wahre Herzenssucher waschen die Schweißfüße der Ausgegrenzten. Ich behaupte außerdem, wahre Herzenssucher waschen auch Köpfe, vorzugsweise denen, denen sonst keiner den Kopf wäscht. Ich lese weitere Verse über dieses Abendessen mit der Sünderin aus Lukas 7. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, also wie die Hure Jesus salbte und küsste, sagte er sich: Wenn dieser Mensch wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, was für eine das ist, von der er sich da anfassen lässt. Er müsste wissen, dass sie eine Hure ist. Da sprach Jesus ihn an: Simon, ich muss dir etwas sagen. Simon sagte: Lehrer, bitte sprich. Jesus begann: Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Welcher von ihnen wird ihm wohl dankbarer sein? Simon antwortete: Ich nehme an, der, der ihm mehr geschuldet hat. Du hast recht, sagte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon: Sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung. Sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit kostbarem Öl meine Füße gesalbt. Darum sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Eben deshalb hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Ja, das war eine Kopfwäsche. Jesus, was sollte das denn? Du hast unsere modernen Evangelisationsmethoden aber auch so gar nicht verstanden. Da lädt dich einer der angesehenen Bürger der Stadt in sein Haus ein. Du hast den Fuß in der Tür, um mit Simon eine enge Bekanntschaft zu schließen. Da kann vielleicht eine Freundschaft draus werden, wenn er dich akzeptiert. Was für eine Chance für dich, um weitere seiner Freunde und Bekannte zu erreichen. Du könntest die Elite bekehren. Und nebenbei würde die dich und deine Bewegung großzügig finanziell unterstützen. Und das alles riskierst du, weil du Simon gleich beim ersten richtigen Gespräch verprellst, ihm seine Schuld unter die Nase reibst. Herr, das ist evangelisationstechnisch ein No-Go. Naja, unsere modernen Evangelisationsmethoden waren Jesus offensichtlich herzlich egal. Er sieht Simon ins Herz und konfrontiert ihn sofort damit, dass er nicht so toll und überlegen ist, wie er denkt. Simon war ja gar nicht so übel. Pharisäer waren nicht alle schlecht. Simon wollte Jesus sogar kennenlernen, mehr über ihn erfahren. Deshalb lud er ihn in sein Haus zum Abendessen ein. Und das tat er nicht etwa heimlich. Die Menschen durften das wissen. Das war so öffentlich, dass selbst die Sünderin, die ja so gar nichts mit Simons Welt gemeinsam hatte, davon erfahren hat. Simon war also neugierig auf Jesus. Der ist doch großartig. Selbstbewusst war er wohl auch. Er hatte nicht vor, seinen Umgang mit diesem umstrittenen Jesus geheim zu halten. Jesus beschämt ihn trotzdem. Und eine so direkte Kopfwäsche durch Jesus ist ja in der Bibel kein Einzelfall. Da war zum Beispiel die Frau am Jakobsbrunnen. Sie hat wohl nie so viel Annahme und Freundlichkeit erfahren wie durch Jesus. Aber wohl auch nie so eine direkte Konfrontation mit ihrer Schuld. Da war Petrus, der, als er unmögliche Gedanken formulierte, sich von Jesus sagen lassen musste: Geh weg von mir, Satan. Und Heuchler bezeichnet Jesus ungeschminkt als solche und macht sie sogar lächerlich als weißgetünchte Gräber. Jesus wäscht uns zuerst die Füße und nicht den Kopf. Der biblische Befund kann das so nicht stehen lassen. Für uns als Herzenssucher bedeutet das, wir müssen beides praktizieren, Kopf- und Fußwäsche. Und, um den Titel zu erwähnen, nicht Herz über Kopf, sondern Herz und Kopf. Es ist unbestritten, dass Christen sich noch vor 50 Jahren häufig als unqualifizierte Kopfwäscher schuldig gemacht haben. Da sind in Jahrhunderten unzählige Menschen gebrochen und unbarmherzig an den Pranger gestellt worden. Ich glaube, dass wir heute eher auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Das Mäntelchen der Liebe, das alles Falsche zudeckt, ist unser liebstes Kleidungsstück geworden. Dieser Mantel ist bequem. Mit ihm müssen wir nicht Licht in einer dunklen Welt sein. Mit ihm bleiben wir beliebt und sicher. Wie lange lädt man uns noch zum Grillen ein, wenn wir wunde Punkte ansprechen? Dass es nicht cool ist, die Steuer zu beschumpsen oder helikoptermäßig über den eigenen Kindern zu wachen? Oder sich über Flüchtlinge das Maul zu zerreißen? Oder? Jesus war es egal, ob Simon ihn noch einmal einladen würde. Sicher war ihm dessen Seelenheil nicht egal. Jesus nahm Simons Einladung an, startete ein tiefes Gespräch mit ihm, nahm ihn und seine Gedanken ernst. Aber Jesus konfrontierte ihn auch mit seinen Versäumnissen und seiner Schuld. Bei der Sünderin im selben Raum tat Jesus das nicht. Das schon geknickte Rohr musste nicht weiter zerbrochen, sondern aufgerichtet werden. Was wir als Herzenssucher brauchen, ist diese Gabe Jesu, in die Herzen zu schauen und zu sehen, was dran ist. Fuß- oder Kopfwäsche. In dem Punkt, Jesus ähnlicher zu werden, bewahrt uns davor, vom Pferd zu fallen. Nun sind wir ja nicht Jesus und erkennen nicht auf den ersten Blick, was in den Menschen vorgeht. Als Herzenssucher sind wir darauf angewiesen, uns mit dem Erkennen von Menschenherzen Zeit zu lassen. Zeit, die wir uns betend nehmen müssen, um Jesu Blick geschenkt zu bekommen. In der Regel kriegen wir diese Erkenntnis nicht sofort bei der ersten Begegnung. Manchmal handeln wir im Umgang mit Menschen aber so, als wären wir mit dem spontanen Durchblick gesegnet. Dann kann es zum Beispiel passieren, dass wir Krokodilstränen mit echten Tränen verwechseln und vorschnell Vergebung und Segen zusprechen. Oder von Menschen Gutes glauben, die gar nichts Gutes im Sinn haben. Ich zitiere aus einem Artikel von domradio.de, aus dem Juni 2023. William Neal, genannt Doc Gallagher, hat fast 200 US-Senioren um ihre Altersvorsorge betrogen. Weil er sich überzeugend als vertrauenswürdiger Christ inszenierte, fielen seine Kunden reihenweise auf ihn herein. So wie Linda Provence, die den charmanten Mann für einen gläubigen Christen hielt, von dem nichts zu befürchten sei. Als ihr Gallagher ein Bildband über die evangelikalen Ikone Billy Graham schenkte, verlor die Rentnerin, die sich selbst als misstrauisch charakterisierte, jegliche Skepsis und vertraute ihm 2016 ihr Geld an. Ich hatte das Gefühl, dass der Herr mich zu ihm geführt hat, erklärte sie später ihre Arglosigkeit. Sie verlor $350.000 an den nicht zugelassenen Anlageberater. Die zuständige Bezirksstaatsanwältin sagte dazu: Innerhalb der christlichen Gemeinschaft herrscht großes Vertrauen. Sobald man anfängt, die christliche Sprache zu sprechen und ihre Worte und Ausdrücke zu verwenden, ist das für andere Christen ein eindeutiges Zeichen dafür, dass man Christ ist. Wir Christen können also durchaus zu weichherzig oder zu blauäugig sein. Und umgekehrt auch zu hartherzig. Die Theologin Bettina Becker hatte Anfang der 2000er eine Arbeit unter Prostituierten auf dem Wohnwagenstrich im Westerwald. In einem Artikel aus Christsein heute von 2013 wird sie folgendermaßen zitiert: Ich dachte ja, ich bringe Gott in diese Wohnwagen. Aber oft war er schon da. Das musste ich erst mal mit meinem frommen Weltbild übereinander bringen. Geschichten mit erfolgreicher Arbeit an Prostituierten gehen ja so. Sie lernen Jesus kennen, hören mit ihrer Arbeit auf, werden gesegnet mit Mann und Kindern und arbeiten dann in einer christlichen Gemeinde mit. Ich kann von einigen Frauen berichten, die Gott in ihrem Alltag, also auf dem Strich, erleben, die im Wohnwagen beten, die Jesus von Herzen lieben und trotzdem den Absprung nicht schaffen. Das hat sehr unterschiedliche Gründe. Einer ist sicher die teuflische Zwangsprostitution. Soweit Bettina Becker. Geht so etwas in unsere frommen Köpfe, dass wir Menschen, die in Sünde leben, ihre Liebe zu Jesus nicht absprechen, dass wir sie barmherzig annehmen und segnen? Das ist genau das, was Jesus mit der namenlosen Sünderin im Bibeltext getan hat, oder nicht? Und genau bei demselben Abendessen hat er den Gastgeber Simon ordentlich auf den Pott gesetzt. Herzenssuche Jesusgemäß, dafür gibt es kein Rezept, keine Taktik, keine Regeln. Menschen sind unterschiedlich. Deshalb brauchen sie auch unterschiedliche Ansprachen, um zu Jesus finden zu können. Echte Herzenssuche ist auch ergebnisoffen. Jesus hat zu der Sünderin nicht gesagt: Du bist nur gesegnet, wenn du deinen Lebenswandel änderst. Die Chance, dass sie ihren Lebenswandel änderte, war nicht groß. Wie sollte sie das nötige Geld zum Überleben zusammenbekommen? An einem Ort, wo sie als Hure stadtbekannt war. Das war nicht einfach für diese Frau, ihren Lebenswandel zu ändern, vielleicht sogar unmöglich. Und was Simon mit der Ansage von Jesus angestellt hat, wissen wir auch nicht. Erwartbar ist ja, dass er beleidigt war und mit Jesus nichts mehr zu tun haben wollte. So eine Reaktion nimmt Jesus in Kauf. Es könnte natürlich auch sein, dass Simon die Schuld, auf die er angesprochen wurde, eingesehen hat. Zumindest, dass er Jesus kein Wasser für seine Füße gereicht hat, war in der damaligen Gesellschaft ganz klar ein Regelbruch, ein absolutes No-Go. Wasser für das Säubern der Füße anzubieten, war ein Muss für einen Gastgeber. Und wenn er seinen Gast besonders ehrte, dann wusch der Gastgeber diesem die Füße sogar höchst selbst. Simon hat sich für die damaligen Menschen klar erkennbar, also wirklich schuldig gemacht. Aber ob er das eingesehen hat? Es ist wirklich ärgerlich, dass manche Bibelgeschichten nicht auserzählt sind, oder? Ich möchte folgendes Ende. Simon nimmt sich die Kopfwäsche Jesu zu Herzen und ändert seinen Lebensstil. Die erste Frucht ist, dass er der Sünderin eine ehrbare Anstellung als Magd in seinem Haus anbietet. Leider ist Herzenssuche kein Wunschkonzert. Für uns geht es darum, Licht zu sein. Manchmal ein warmes, heimeliges und manchmal ein aufdeckendes, beschämendes. Was wir als Licht bewirken, liegt nicht in unserer Hand. So wie es nicht in der Hand von Bismarck lag, ob seine charmante, augenzwinkernde Kopfwäsche bei der Frau des Gesandten angekommen ist. Ich feiere diese Anekdote jedenfalls und denke, das ist nach Lukas 7 okay. Unser Herr Jesus steht in dieser Geschichte für Mut, den zur bedingungsloser Annahme und den zur bedenkenloser Konfrontation. Und er zeigt uns Gelassenheit. Er versucht nicht, den Ausgang der Begegnungen zu beeinflussen oder zu manipulieren. Mit solchem Mut und solcher Gelassenheit können wir Licht in dieser Welt sein. Herzenssucher bringen mit Gottes Hilfe das Licht der Gnade und der Wahrheit. Amen. Wir beten mit dem folgenden Lied gemeinsam weiter.